Folge mir nach. Die Bibel berichtet von vielen Menschen, die diesen Ruf Gottes gehört haben und daraufhin ihr ganzes Leben umkrempelten. Da gab es zum Beispiel den Abraham oder den Elisa oder den Saulus, der zu Paulus wurde, die Jünger Jesu und Olga Zimmermann. Sie und ihre Familie haben zweimal in ihrem Leben diesen Ruf vernommen, zweimal alles aufgegeben. Und irgendwann standen sie mit leeren Händen da, nur noch mit einer Handvoll Kinder. Und was dann geschah, war ein Wunder. Spannende Geschichte. Willkommen bei Menschen im Fokus, heute wieder mit einer besonderen Geschichte, die zeigt, was passiert, wenn Menschen Gottes Willen im Fokus haben. Olga Zimmermann, ich bin so froh, dass du hier bei uns im Studio bist. Du bist verheiratet, hast 5 Kinder, bist Vollzeit Mutter und Hausfrau. Wie war das in deiner Jugend? Was für Pläne hast du da gehabt? War das dein Ziel?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin in Kasachstan geboren und mit 2, 2,5 Jahren sind wir mit meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen. Meine Eltern hatten damals nur einen Koffer in der Hand und 3 kleine Kinder.
Das war heftig?
Ja, das war heftig. Und mussten hier in Deutschland eigentlich alles von Null beginnen. Ja. In ihrer Vergangenheit war das so, nicht nur in der Vergangenheit meiner Eltern, sondern auch in der Vergangenheit im Leben meiner Vorfahren, war es mehrmals so gewesen, dass sie ihre Existenz völlig verloren hatten, aufgrund politischer Einflüsse. Und als sie dann endlich nach Deutschland kamen, hatten sie die Hoffnung, hier in Deutschland, in ihrem Heimatland, endlich eine Existenz aufbauen zu können, die niemand mehr wegnimmt.
Und das hat dich auch geprägt, diese Sehnsucht nach Sicherheit.
Ja, damit bin ich aufgewachsen. Ja. Ich wurde von klein auf damit erzogen, wir müssen etwas erreichen, wir müssen etwas aufbauen, wir müssen einen Status erreichen, in dem wir ein sicheres Leben führen können. Ja. Und dazu gehörte auch eine gute Schulausbildung und ein guter Beruf, mit dem man gutes Geld verdienen kann, um sich selbst versorgen zu können und sich was aufbauen zu können. Ja.
Du hast Industriekauffrau gelernt und du hast auch recht früh geheiratet. Welche Rolle hat Gott da in deinem Leben gespielt?
Ja, ich bin schon in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und Gott war eigentlich schon immer Teil meines Lebens gewesen. Aber es war auch noch bis zu einer gewissen Zeit so, dass ich mein Leben nicht nur auf Gott ausgerichtet hatte, sondern dass dieser Aufbau des eigenen Lebens, dieses Erreichen eines gewissen Wohlstands auch immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und so war ich irgendwo mit einem Fuß im Glaubensleben und mit einem Fuß in der Welt gewesen. Ja, man hat dieses Leben gelebt, was von einem erwartet wurde. Ja, es wurde schon in der Schule so auch beigebracht, man muss aus seinem Leben was machen und man soll fleißig sein und was erreichen. Und es wurde einem so indirekt bestimmte Lebensziele eigentlich ans Herz gelegt, die man so in seinem Leben erreichen sollte. Ja.
Und ihr wart 25 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Mann damals war, aber ihr hattet im Prinzip dann alles erreicht, was ihr euch so vorgenommen habt.
Ja.
Ihr hattet ein Haus, ihr hattet Kinder. Mhm.
Ja, mein Mann ist genauso alt wie ich, wir sind aus einem Jahrgang. Wir hatten schon recht früh dann auch entschieden, dass wir das Geld nicht irgendwo in eine fremde Tasche stecken wollen, sondern wir wollen dann auch das richtig machen, ja, und haben dann beschlossen, unser eigenes Haus zu bauen, haben das alles mit unseren eigenen Händen gemacht, haben das Haus selber gebaut, natürlich mit Hilfe der Familie, ja, die waren alle jeden Tag da auf der Baustelle. Aber das war eigentlich so der Mittelpunkt unseres Lebens. Ja.
Aber dann habt ihr das Haus stehen lassen, ihr habt alles aufgegeben. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, um so einen Lebensstandard finanzieren zu können, gehört dazu natürlich viel Arbeit, ja. Mein Mann hat sehr viel gearbeitet, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe 3 Schwangerschaften durchgearbeitet, bin 2 Wochen nach der Entbindung wieder arbeiten gegangen. Also es war schon sehr anstrengend, das Leben gewesen, um dieses Ziel zu erreichen und diesen Standard halten zu können. Und man kann sich gut vorstellen, dass so ein Leben nicht wirklich glücklich macht, sondern sehr an einem zehrt. Ja? Und jetzt waren wir mit 25 da angekommen, wo wir sein wollten, hatten eigentlich alles, was wir uns gewünscht hatten, aber waren trotzdem nicht glücklich. Und es war so ein Moment, wo verschiedene Fragen auf einen selber zukamen. Ist es das, was wir uns wirklich wünschen? Wollen wir damit auch weitermachen? Oder wollen wir vielleicht etwas verändern in unserem Leben? Zu dieser Zeit kam gerade die Frage auf welche Schulen sollen unsere Kinder gehen? Und wir hatten uns in der Gegend umgeschaut, ob wir eine gute Schule für unsere Kinder finden können, denn wir waren mit den Schulen in unserer Umgebung nicht ganz so glücklich gewesen. Aber es hat irgendwie alles nicht gepasst und ja, es war einfach ein Moment, wo man alles hatte, aber trotzdem nicht glücklich war.
Und dann habt ihr alles verkauft.
Ja, ich erinnere mich noch, das war ein Morgen, an dem ich in der Küche saß und ich habe gefrühstückt, nebenbei lief der Fernseher und da hörte ich eine Predigt an. Und ich erinnere mich noch heute sehr gut an den Moment, da rief der Prediger auf und er stellte die Frage und sagte, wenn Gott heute rufen würde, würdest du dein Leben verlassen und seinem Ruf folgen? Und diese Frage, die drang irgendwie so in mein Herz hinein und das habe ich eigentlich nebenbei gehört, aber das hat mich so doll getroffen, dass mir diese Frage den ganzen Tag durch den Kopf ging.
Und dein Mann, dem hast du ja diese Frage auch präsentiert.
Ja, ich habe ihm erzählt davon, aber ihn hat es natürlich erstmal in dem Moment nicht ganz so getroffen wie mich. Aber wir saßen dann an einem Nachmittag kurz darauf und haben über YouTube ein Video gesehen. Das war ein Werbevideo für eine adventistische Schule. Und als wir beide dieses Video gesehen haben, da hat es dann uns beide noch einmal getroffen. Mhm. Ich konnte das dann verbinden mit diesem Erlebnis, was ich da an diesem Frühstückstisch hatte. Und mein Mann, der hat dann auch dieses Gefühl gehabt für sich. Wir haben uns beide nur angeguckt und haben gedacht, das ist doch ein Ruf Gottes. Der ist doch an uns gerichtet. Wir haben momentan dieses Problem, dass wir nach einer passenden Schule für die Kinder suchen. Und
da präsentiert sich so eine Schule.
Ja.
Genau an dem Tag, wo bei euch die Fragen so aufkamen.
Ja, das war in diesem Zeitraum, ja.
Und ihr seid dann auch wirklich auf diese Schule gegangen. Habt ihr irgendwo noch eine Gewissheit bekommen von Gott, das ist der Weg? Oder seid ihr einfach aufgrund dieser Entscheidung an diesem Tag dahin gezogen?
Wir haben natürlich viel dafür gebetet, ja. Das ist nicht einfach so eine Entscheidung gewesen, die uns so leicht gefallen ist.
Ja. Ihr habt ja Verantwortung auch für die Kinder.
Ja, und das bedeutete, dass wir alles, wofür wir bislang gelebt haben, aufgeben müssten. Mhm. Und ja, dafür haben wir gebetet und haben uns auch versucht, mit der Familie zu beraten. Die haben natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, was ist bloß in euch gefahren? Geht's euch hier dann nicht gut? Wir können euch auch helfen. Bleibt doch hier. Ja. Ihr seid dann so weit weg von uns. Und wir haben dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu euch, nur noch übers Telefon. Und dann sieht man sich vielleicht einmal im halben Jahr. Und die haben uns alle versucht, das auszureden. Und eigentlich hat um uns herum alles dagegen gesprochen. Aber wir haben in unserem Herz dieses Feuer gehabt, das uns gesagt hat, doch, das ist der Ruf Gottes. Und wir sollten gehorsam sein und sollten diesem Ruf folgen, egal was es uns jetzt im Moment kostet.
Dann hast du deinen Job aufgegeben, dein Mann hat den Job aufgegeben, das Haus verkauft. Ihr seid nach Isny gezogen, dort war eine Schule für eure Kinder. Wie ging es dort weiter?
Ja, aufgrund der Situation, dass ich dort ganz alleine mit den Kindern war und niemand mir beim Aufpassen der Kinder helfen konnte, konnte ich nicht mehr arbeiten gehen und musste zu Hause bleiben. Somit war mein Mann dann der Alleinverdiener. Das war finanziell nicht ganz so einfach, denn wir hatten da schon drei Kinder gehabt und das vierte war unterwegs. Mhm. Und
hat er gleich wieder einen Job gefunden?
Ja, mein Mann hat da gleich Arbeit gefunden und konnte dann die Familie auch versorgen. Aber es war halt nicht mehr so ein Lebensstandard möglich, den man vorher geführt hat.
Und für dich war es ja auch eine große Umwälzung. Du hast ja bisher immer gearbeitet, jetzt warst du Vollzeitmutter.
Ja. Ja, die Arbeit ist nicht weniger geworden, die hat sich nur verlagert. Ja. Wo ich meine Arbeit vorher geteilt habe in Familie und Beruf, habe ich die Arbeit jetzt komplett in die Familie gesteckt. Ja?
Kamen da Zweifel auf oder habt ihr gemerkt, wir haben hier unser Glück gefunden?
Nee, es war schon schön. Wir haben gemerkt, dass es unseren Kindern gut tat, dass ich zu Hause war, dass einer der Elternteile immer für sie da war. Die Familienstruktur hat sich verändert, wir sind näher zusammengewachsen. Wenn Probleme da waren, waren jetzt nicht die Eltern da, die mal auch ein offenes Ohr hatten oder so. Wir mussten miteinander klarkommen und mussten einander stärken. Und wir hatten nur uns jetzt als Familie und sind da in dieser Zeit sehr eng zusammengewachsen.
Aber dir hat es nicht gereicht. Du hast da eine glorreiche Idee bekommen. Kannst du uns darüber erzählen?
Ja, dadurch, dass mein Mann Alleinverdiener war, war es so, dass es für uns gut gewesen wäre, wenn wir noch einen Zusatzverdienst gehabt hätten. Mhm. Und wir haben hin und her überlegt, was wir machen könnten. Ich konnte ja, wie gesagt, nicht weg. Eine Pflege, Tagespflege kam in der Zeit auch noch nicht wirklich in Frage, denn die Kinder waren noch zu klein gewesen. Und ja, dann haben wir überlegt, was wir machen könnten. Und mir kam diese Idee, ich könnte ja mein Leben filmen. Das ist ja modern zurzeit, seinen Alltag zu filmen und bei YouTube zu veröffentlichen und damit so ein bisschen nebenbei was zu verdienen. Ja.
Der Alltag einer Hausfrau.
Ja.
Und das kam auch dann an.
Ja. Ja, das ist ja, momentan ist das ja total gefragt. Man guckt gerne zu, wie andere ihr Leben gestalten und wie sie in der Erziehung mit ihren Kindern umgehen und ja, wie ihr Familienleben aussieht. Gerade für die Menschen, die alleine sind und gerne Teil einer Familie wären, die leben dann in so einer virtuellen Welt und begleiten einen da über YouTube über Jahre hinweg und das ist momentan sehr gefragt, ja.
Und was war deine Motivation? Du wolltest damit Geld verdienen?
Auch, ja. Das war nicht unbedingt die erste Motivation. Ich wollte etwas Gutes tun. Ich wollte Impulse setzen. Ich wollte zeigen, dass ein christliches Leben ein gutes Leben sein kann und dass man mit Gott ein positives und gestärktes Leben führen kann. Und das wollte ich alles in meinen Videos weitergeben.
Licht in der Welt sein.
Ja, Licht in der Welt sein,
genau. Und was war dann mit dem Geldverdienen?
Ja, das war dann so, dass wir gemerkt haben, dass auf solchen YouTube-Familienkanälen ganz oft nicht so schöne Werbung geschaltet wird. Das waren dann Werbungen über Filme, die nicht für Kinder geeignet gewesen sind oder Videospiele, die erst ab 18 freigegeben gewesen sind. Und solche Sachen, die wurden ständig vor den Familienvlogs geschaltet, solche Werbungen. Ja. Und dann habe ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen in diesem Moment bekommen und habe gesagt, wie kann ich Geld verdienen mit so einer Sache, wenn Kinder, die da auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen, diese Werbung sehen und sie nicht wegschalten können und ich verdiene damit Geld. Ich fand, dieses Geld war irgendwie ungeheiligt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir auf diese Art und Weise kein Geld verdienen wollen und Kinder damit nicht schädigen wollen.
Und obwohl ihr dann kein Geld damit verdient habt, hast du trotzdem weitergemacht?
Ja, ich habe trotzdem weitergemacht. Das war ja nicht nur der Wunsch, damit Geld zu verdienen, sondern ich wollte ja auch ein Licht in der Welt sein. Und wir haben das dann Gott übergeben, das Problem, und haben gesagt, lieber Gott, du weißt, dass wir finanzielle Schwierigkeiten haben, dass es nicht einfach ist mit einem Verdiener. Und wir übergeben dir, dass du wirst schon einen Weg für uns finden. Ja, wir haben zu der Zeit dann ein Buch von Ellen White gelesen, in dem sie geschrieben hat, dass Gott möchte, dass wir uns als Christen regelmäßig versammeln. Denn damals haben das die Juden auch so gemacht, auf Gottes Befehl hin. Sie haben sich mindestens dreimal im Jahr in Jerusalem getroffen, im Tempel. Und ja, Gott hat in dieser Zeit ganz besonders den Segen über sein Volk ausgeschüttet. Und das Gleiche möchte er heute auch noch machen. Er möchte uns den Heiligen Geist schenken und ganz besonders auf solchen Versammlungen, wo wir uns gegenseitig stärken können, ermutigen können und als Christen zusammenwachsen können.
Also so Bibelfreizeiten.
Ja, und auf solche Freizeiten wollten wir uns dann anmelden. Aber uns fehlte natürlich das Geld dazu. Ja, und wir haben dann aber gebetet und gesagt, lieber Gott, es ist dein Wille, dass wir auf solche Versammlungen fahren. Wir haben aber kein Geld dafür. Wir legen das jetzt in deine Hände und wir danken dir schon jetzt dafür, dass du eine Lösung finden wirst.
Und kam eine Lösung?
Ja, die kam. Gleich als die Anmeldezeit des ersten Camps kam, da haben wir dann ganz zufällig eine Steuerrückzahlung bekommen. Ja? Die kam genau zu diesem Zeitpunkt und die war höher, als wir eigentlich erwartet hätten. Wir haben nicht mit diesem Betrag gerechnet. Und der Betrag, der dann kam, war genau in der Höhe, die uns das erste Camp gekostet hat.
Das war für euch ein Zeichen, dass das richtig ist. Gott ist gut.
Ja, Gott ist gut, ja. Dann konnten wir zu dem Camp fahren, es war alles wunderschön. Und als wir dann zurückkamen, wollten wir so gerne auf ein weiteres Camp fahren. Ja. Aber dafür fehlte uns auch wieder das Geld.
Wie kam es diesmal rein?
Diesmal haben wir auch wieder gebetet mit den Kindern und haben gesagt, schaut mal Kinder, der liebe Gott hat uns beim ersten Mal schon so gesegnet. Meint ihr, er schafft das noch einmal, er macht das noch einmal? Ja, und dann haben wir gebetet mit den Kindern und sie waren so jetzt auch schon gestärkt von dem ersten, von der ersten Erfahrung, die sie gemacht haben und haben gesagt, lieber Gott, wir danken dir schon jetzt dafür, dass du uns auch aufs zweite Camp fahren lassen wirst. Und in dieser Zeit haben wir dann eine Nachricht bekommen, dass ein TV-Sender auf uns aufmerksam geworden ist durch unseren YouTube-Kanal.
Mhm, interessant.
Und sie haben gerade eine Serie gedreht, die ging über das Erziehen oder Verziehen von Kindern. Das war auf Vox. Das lief zu der Zeit lang, ich glaube schon ein Jahr lang. Und sie haben uns dann auch über YouTube gefunden und wollten uns auch zu dieser Sendung filmen. Und haben uns dann gefragt, ob wir da mitmachen würden. Ja, wir waren erstmal hin und her gerissen, ob wir das machen sollen. Mit dem Fernseher ist so eine Sache, ja, das ist noch so ein Sender, da weiß man nicht ganz genau, wie sie das darstellen. Wir haben dann auch wieder dafür gebetet, ob das Gottes Wille ist, dass wir das machen. Und wenn wir es machen, dann wollen wir das nur zu seiner Ehre machen. Und wir haben dann so ein deutliches Gefühl bekommen, ja, mach das. Ich werde das führen, dass das alles zu meiner Ehre nachher gesendet werden kann.
Und dieses Filmteam kam dann in eure Wohnung und hat euer Leben gefilmt?
Ja, sie waren mehrere Tage bei uns, haben uns gefilmt und ja, es war sehr intensiv diese Zeit gewesen, denn sie haben ja wirklich alles aufgenommen, unser reales Leben. Ja, wir konnten da nichts verstecken.
Vor allem mit den Kindern kannst du nichts verstecken.
Ja, genau. Man konnte auch nichts vorspielen, die Kinder waren echt. Aber Gott hat das gesegnet und es kam wirklich so, dass es zu seiner Ehre auch alles geendet hat, ja. Ja, aber das Filmteam, das kam dann selber auf uns zu und fragte uns, was wir uns denn vorstellen, was wir gerne an Gage hätten für diese Tage, wo sie uns gefilmt haben. Ja, und ich dachte mir so, eigentlich ist da ja schon eine feste Vergütung üblich, da wird eigentlich nichts mehr verhandelt. Ja? Und dann sagten sie mir noch, aber der Sender, der möchte euch unbedingt haben, ihr könnt da ruhig mit ihm verhandeln. Und dann kam mir so dieser Gedanke und dachte ich, ich erzähle Ihnen einfach mal von unserem Wunsch. Ja? Mhm. Und dann habe ich Ihnen erzählt, dass wir gerne auf so ein Familiencamp fahren wollen würden und dass uns dafür aber momentan noch ein bisschen Geld fehlt. Ein bisschen ist gut, es fehlt uns noch alles. Und und dann hat uns damals die Regisseurin gesagt, schick mir die Rechnung, ich werde sie dem Chef vorlegen und ein gutes Wort für euch einlegen.
Perfekt.
Ja, und das war dann auch so, dass sie uns tatsächlich dieses Camp bezahlt haben. Und somit haben wir in kurzer Zeit wahrscheinlich 20 Mal so viel verdient, wie wir es selber mit YouTube hätten verdienen können.
Olga, jetzt muss ich aber nochmal drauf zurückkommen. Du hast ja erzählt, das Fancy-Team hat euch mehrere Tage besucht, sie haben dort Aufnahmen gemacht, sie haben euer Leben mitbekommen, das war ja für die auch sehr ungewöhnlich. Und man hat auch dann gemerkt, dadurch, dass sie finanziell recht großzügig waren, dass sie irgendwo beeindruckt waren. Haben die sich irgendwie geäußert?
Ja, also sie haben uns ja wirklich 3 Tage lang intensiv begleitet. An einem Tag standen sie schon um 5 Uhr morgens da und haben uns gefilmt, wie wir aus dem Bett aufgestiegen sind und so. Also wir waren schon wirklich sehr nah miteinander gewesen und ja, wir haben auch zusammen gegessen. Das war zum Beispiel ein Punkt, wo sie so auch bewegt waren, sagten, ihr seid so gastfreundlich. Das haben wir bislang noch nie erlebt, dass wir auch zum Essen mit eingeladen wurden und dass wir hier behandelt werden wie Gäste und nicht wie jetzt Kollegen oder Menschen, die euch jetzt filmen oder sonst irgendwas. Sondern wir haben sie einfach behandelt wie unsere Gäste und sie haben uns nebenbei gefilmt, ja. Und wir haben natürlich viel über unseren Glauben gesprochen, denn wir sollten unser Leben erzählen, unseren Erziehungsstil erklären. Und da kam das natürlich auch dazu, dass wir auch über unseren Glauben sprechen sollten. Ne? Und wir wurden persönlich interviewt, mein Mann wurde interviewt und ich wurde interviewt. Und der Teil, der dann nachher ausgestrahlt wurde, betrug 20 Minuten. Ja? Aber ich persönlich habe ein Video-Interview von 8 Stunden gehabt. Ja? Sie haben mich alles Mögliche ausgefragt. Sie haben mich über meinen Glauben ausgefragt, warum ich das mache und warum ich dies mache und warum ich Gott alles so anvertraue und warum wir ihm unsere finanzielle Lage in die Hände geben. Und ja, sie waren so bewegt gewesen von dieser Geschichte, dass sie dann nach 3 Tagen gesagt haben, wir haben so etwas, was wir hier bei euch erlebt haben, noch nie gesehen. Dieses Vertrauen zu Gott, diese Hingabe, dieses wirkliche Christenleben, nicht nur eins, was einmal in der Woche in der Kirche stattfindet, sondern eins, was jeden Tag im Alltag auch umgesetzt wird. Und sie waren sehr bewegt gewesen davon. Wir haben ihnen dann auch einiges an christlicher Literatur mitgeben können und haben mit ihnen über unsere Hoffnungen, über unsere Wünsche gesprochen. Bei uns im Wohnzimmer hing zu der Zeit ein Bild von der Wiederkunft Jesu. Und sie haben dieses Bild gesehen und haben uns auch darüber ausgefragt. Und wir haben ihnen erzählt, dass wir daran glauben, dass Jesus bald wiederkommt und dass er uns von dieser Erde wegnehmen wird und in ein Himmelreich bringen wird, das er jetzt für uns vorbereitet. Und sie waren so erstaunt darüber gewesen und haben uns angeschaut und haben uns die Frage gestellt, warum weiß das nicht schon die ganze Welt? Das muss doch die ganze Welt erfahren. Das werden wir in unserem Video auch zeigen. Und dem war auch so. Sie haben in dem Video wirklich erzählt, dass Jesus bald wiederkommt, dass wir daran glauben, dass Jesus bald wiederkommt und diese Welt beenden wird, so wie sie jetzt hier stattfindet. Und dass er diejenigen, die ihm vertraut haben und ihn geliebt haben, mit sich mitnehmen wird.
Kann man dieses Video heute noch irgendwo in der Mediathek finden?
Ja, man findet es in der Vox-Mediathek, allerdings muss man dafür was bezahlen. Es ist nicht einfach so jetzt frei anzuschauen, man muss dann, glaube ich, 3 Euro oder so, ich weiß es nicht genau, muss man dann bezahlen, um dieses Video kaufen zu können.
Ne? Gott ist so gut, er hat euch reichlich gesegnet. Ja. Das ist so wie in dem Bibelspruch, trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er alles andere zufügen. Genau. Wunderbar. Jetzt wart ihr dort in Izni etwa 4 Jahre lang und dann habt ihr einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Wie kam es dazu?
Ja, wir hatten eigentlich schon lange so diese Sehnsucht auf dem Herzen gehabt, für Gott noch etwas Größeres zu machen und ja, einfach auch eine besondere Zeit für Gott zu geben. Aber es war irgendwie nie so möglich gewesen, jetzt aus dem Alltag herauszusteigen und was Großes für Gott zu machen. Ja. Aber irgendwie hat uns dieses Gefühl auf dem Herzen nicht losgelassen. Und dann kam eine Zeit nach 4 Jahren, wo wir immer mehr den Eindruck hatten, wir hören wieder diesen Ruf, den wir schon einmal gehört haben. Und es wird immer lauter und immer deutlicher. Und dann kam von einer Seite der Ruf, geht in die Auslandsmission, dann kam er von der anderen Seite nochmal, dann hat man hier was gelesen und da was gelesen. Es wurde immer deutlicher und immer lauter, dass wir doch in die Auslandsmission für eine Zeit lang gehen sollen.
Aber ihr hattet zu der Zeit 4 Kinder.
Ja, wir hatten 4 Kinder und das 5. war schon unterwegs. Ja.
Das ist gewagt. Ja. Wo sollte es denn hingehen?
Ja, auch dafür haben wir gebetet und haben gesagt, lieber Gott, wir wollen dahin gehen, wo du uns hinschicken möchtest. Ja. Und dann kam es so, dass wir uns bei einem Missionswerk beworben haben und sie haben gesagt, dass sie uns gerne nach Guyana schicken wollen würden.
In Südamerika?
Ja, genau, das ist das Land neben Venezuela. Ja, das war ein Ort, den wir uns wahrscheinlich selbst nicht ausgesucht hätten. Ja.
Was hättet ihr dort machen sollen?
Ja, dort war schon ein Gelände, das dem Missionswerk gehörte. Auf dem Gelände stand eine Schule. Und die sollte wieder instand gesetzt werden, diese Schule. Und ja, wir sollten einfach dort sein und so gut wie möglich mithelfen, dass diese Schule wieder eröffnet werden kann.
Ihr als Familie?
Ja, genau. Wir als ganze Familie.
Ihr habt dort eine Unterkunft bekommen?
Ja.
Und dann konntet ihr loslegen?
Ja, so einfach war das nicht. Ne? Wir mussten diese Reise erstmal selber finanzieren. Das Missionswerk konnte uns leider finanziell nicht unterstützen. Sie haben zwar die Organisation übernommen, Aber finanziell mussten wir das alles selber stemmen.
Mit was habt ihr das jetzt finanziert?
Wir hatten kein Geld gehabt zu dem Augenblick. Ja, das war auch einer der Gründe, warum wir eigentlich nie gehen konnten in die Mission, weil wir uns das finanziell gar nicht leisten konnten. Ja, und dann waren wir wieder an einem Punkt gewesen, wo wir uns deutlich gerufen gefühlt haben, aber jetzt wieder eine Entscheidung treffen mussten. Was machen wir mit dem, was wir noch haben? Ja? Und dann haben wir gedacht, wir können das jetzt alles verkaufen, was wir haben. Und dann können wir uns diese Reise, diesen Missionseinsatz leisten. Also wir können das dann selber finanzieren. Und das war dann auch wieder ein Schritt, der uns sehr viel auch Gebet und Überwindung gekostet hat. Denn wir haben wirklich alles verkaufen müssen, um diesen Betrag zusammenzubekommen. Allein der Flug für eine Person hat schon über 1000 Euro gekostet. Und wir waren als sechsköpfige Familie in dem Zeitpunkt geflogen. Ja.
Ja.
Und das hat uns einiges an Geld gekostet.
Das heißt, ihr habt nur ein paar Koffer mitgenommen, alles andere hier gelassen und seid mit allen Ersparnissen, was ihr noch übrig hattet, nach Jena geflogen.
Ja. Wir hatten circa noch 15 Kisten übrig, da waren Bücher drin und Fotoalben und ein paar persönliche Dinge. Alles andere hatten wir verkauft. Alles hatten wir verkauft. Und das war auch so eine gesegnete Zeit gewesen. Wir haben schon vorher öfter mal versucht, Dinge bei eBay zu verkaufen, da wir ja auch vorher schon Geld gebraucht hatten. Aber es hat irgendwie nie so wirklich geklappt. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder einen Plan hatten, etwas für Gott zu tun, da hat Gott das so gesegnet. Wir haben die Dinge so gut verkaufen können und ein Verkauf nach dem anderen kam zustande. Und die Leute haben uns auch den Betrag gegeben, den wir gefordert haben. Sie haben gar nicht mit uns verhandelt. Und wir konnten auch immer von unserer Geschichte erzählen. Und sie waren so beeindruckt gewesen und fanden das toll, dass wir in die Mission gehen, dass wir so mutig sind und haben uns dann meistens noch mehr gegeben, als was wir überhaupt haben wollten.
Das erlebt man ja nicht alle Tage.
Ja, genau.
Wie haben eure Kinder das gesehen? Ich meine, für die war es ja auch ein großer Schritt, die Freunde zurücklassen, die Schule wechseln. Wie haben die Kinder damit gearbeitet?
Ja, die Kinder waren so ein bisschen zerrissen gewesen. Die wären gerne bei ihren Freunden gewesen, aber waren dann auch natürlich aufgeregt auf diese Reise. Wir haben viel mit ihnen gesprochen darüber und haben auch Bücher gelesen, auch über einen Missionseinsatz in Guyana hatten wir mal ein Buch gelesen. Und ja, sie waren von einer Seite aufgeregt gewesen und von der anderen Seite natürlich traurig, weil sie jetzt ihre Freunde zurücklassen mussten.
Wie lange sollte dieser Missionseinsatz dauern? Was war geplant?
Ja, wir hatten eigentlich keine feste Zeit geplant. Wir haben gesagt, solange wie Gott es führt, werden wir gehen. Und wenn es zu Ende ist, dann ist es zu Ende und dann kommen wir wieder zurück. Aber eigentlich hatten wir schon gedacht, dass wir ein bisschen länger bleiben werden, denn dafür haben wir ja auch wirklich alles verkauft und haben das Geld auch dann wirklich auch alles eingesetzt in dieser Missionsreise.
Ihr habt euch dann also ins Abenteuer gestürzt, seid mit Hab und Gut, mit Sack und Pack dort nach Guyana gereist. Was hat euch dort erwartet?
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende und anstrengende Reise gewesen, bis wir dann endlich dort ankamen. Wir hatten erstmal einen 19-stündigen Flug hinter uns gehabt.
Und du warst ja schwanger.
Ja, ich schwanger mit so einem Bauch, 4 Kinder, 7 Koffer, die wir dabei hatten, große. Ja, und dann kamen wir dort an in Guyana, sind aus dem Flughafen raus und wurden dann von dem Missionswerk begrüßt. Da kam dann ein Fahrer, der hat uns abgeholt. Und wir sind dann in die Stadt New Amsterdam gekommen. Dort haben wir dann eine zweite Missionsfamilie getroffen, die uns erstmal entgegengenommen hat, haben ein bisschen da in der Hauptstadt Nahrungsmittel eingekauft und sind dann mit dem Boot nochmal über den Fluss 3,5 Stunden lang flussabwärts noch an den Ort gefahren, wo das Gelände sich dann befunden hat.
Wo die Schule war, die ihr aufbauen solltet.
Ja, genau. Und das war so, dass wir da mitten in der Nacht ankamen. Wir haben erstmal im Dunkeln nicht gesehen, was uns da erwartet hat. Wir kamen dann in eins der Missionshäuser. Das war so ein ganz altes, wackeliges, brüchiges Haus auf Stelzen, wie man sich das manchmal so aus dem Zeichentrick vorstellt. Das war wirklich so. Das alles hat geknirscht und gewackelt und
ist dir das Herz in die Hosentasche gerutscht?
Ja, so kann man es nennen, ja. Gut, dass die Familie so nett und so ruhig war. die dort vorher gewohnt hat in dem Haus. Wir haben die ersten Tage noch zusammen dort in dem Haus gewohnt. Sie sind dann abgereist und haben uns sozusagen den Staffelstab übergeben. Und ja, die ersten Tage haben sie uns so ein bisschen eingewiesen, haben uns alles gezeigt, wie das dort funktioniert auf dem Gelände und ja, wie unser Leben denn so die nächste Zeit jetzt aussehen würde. Und dann sind sie weg und dann waren wir da alleine gewesen mit der Schule, die jetzt da zu renovieren war. Da auf dem Gelände war noch eine zweite Missionsfamilie gewesen. Die haben uns dann auch noch ein bisschen zur Seite gestanden, aber wir waren eigentlich zum größten Teil auf uns allein gestellt dort.
Kamen da Zweifel auf? Oder
wie also es war schon eine sehr intensive Zeit gewesen. Eine Zeit voller Glaubensprüfungen. Denn es war so, dass wir in dieser Zeit, die wir dort waren, nicht so ein Leben führen konnten, wie man das hier aus Deutschland gewohnt ist. Ja? Wenn ich was zu essen brauche, dann gehe ich ins Geschäft und kaufe ein und kaufe mir, was ich möchte, lege es in den Kühlschrank und dann ist es haltbar, wenigstens für eine Woche. Das gab es da nicht. Da
war also es gab keinen Kühlschrank und eine andere Sprache auch noch.
Ja, erstens war die Sprache anders. Wir haben erstmal gedacht, wir könnten uns mit Englisch gut verständigen. Dem war aber nicht so. Die haben dort noch so einen eigenen Dialekt gehabt, wenn man das so nennen darf. Also wir haben sie überhaupt nicht verstanden, die Einheimischen, überhaupt nicht. Und wenn sie dann gesehen haben, dass wir nur Englisch sprechen konnten, dann haben sie sich bemüht und haben versucht, mit uns ein paar Worte auf Englisch zu sprechen, aber es war wirklich eher schwierig, sich mit ihnen zu unterhalten. Aber das machte nichts, die waren sehr nett, die Menschen haben dann mit Händen und Füßen geredet und wir auch, wir haben uns schon miteinander verständigen können.
Also ihr habt keine Angst bekommen, ihr habt euch schon geborgen gefühlt und habt jetzt gewartet, was kommt jetzt, was will Gott jetzt genau von uns, wie geht's weiter?
Ja, so eine richtige Geborgenheit war es in dem Sinne nicht. Wir wussten nur, dass Gott immer bei uns ist, dass er uns helfen wird in der Situation, in der wir jetzt sind. Und er hat uns auch durch die Menschen, die um uns herum waren, immer wieder auch gezeigt, dass er mit uns ist und bei uns ist und dass er uns nicht alleine lassen wird. Ja. Das waren zum Beispiel Momente, ich habe ja eben schon gesagt, dass man nicht einfach so einkaufen fahren konnte. Wir haben, als wir in New Amsterdam bei der Anreise ankamen, ein bisschen was einkaufen können, so Reis und Nudeln und solche Dinge. Aber so frische Sachen konnten wir nicht kaufen, die sind dort nicht haltbar geblieben. Und selbst Tomaten und Gurken waren schon am zweiten Tag schlecht, denn die Luftfeuchtigkeit war so stark, die Hitze war so hoch gewesen, dass schon am zweiten Tag die ganzen Lebensmittel verdorben sind. Und wir hatten keinen Kühlschrank, wir haben dort keine Elektrizität richtig gehabt, nur so eine kleine Batterie, mit der man so die Notfallgeräte aufladen konnte. Und für mehr hat es auch nicht gereicht.
Ich meine, das kommt einem sowieso Abenteuer vor, aber nach ein paar Tagen sieht man die Realität. Dann kommt vielleicht auch so ein bisschen Panik auf. Hm. Die Kinder sagen sich, oh, ich habe jetzt hier kein Telefon mehr und kein Handy mehr und dieses und das.
Ja, es war ganz anders, das Leben dort. Es war so, dass wir nicht jederzeit einkaufen fahren konnten. Wir haben bei der Anreise nach New Amsterdam Reis und Nudeln und ein paar trockene Lebensmittel gekauft. Und alles Weitere an frischen Lebensmitteln konnten wir nicht mitnehmen, weil es dort nicht haltbar geblieben ist.
Die hohe Luftfeuchtigkeit
genau, und die Hitze. Genau. Und wir waren ja von der nächsten großen Einkaufsmöglichkeit 3,5 Stunden Fahrt mit dem Speedboot entfernt. Und dieses Speedboot, das fuhr 2 bis 3 Mal in der Woche in die Stadt. Da musste man sich anmelden. Dieses Boot ist um 3 Uhr morgens, also mitten in der Nacht, losgefahren. Und wenn man sich dann angemeldet hat, dann musste man schon um 3 Uhr nachts am Steg stehen, am Fluss und musste dann winken und mit der Taschenlampe leuchten, dass der Bootsfahrer anhält und einen mitnimmt und in die Stadt bringt, ja. Und wir hatten uns mit meinem Mann dann abends beide das Handy gestellt, dass wir in der Nacht aufstehen können und einer von uns beiden dann mit dem Boot einkaufen fahren kann.
Ja.
Ja, und so kam es irgendwie in der Nacht, dass mein Handy nicht geklingelt hat und das Handy meines Mannes auch nicht geklingelt hat. Und wir sind morgens um 6 Uhr aufgewacht, völlig überrascht.
Das Boot war weg.
Das Boot ist weg und wir haben nichts mehr zum Essen. Ja? Und die nächste Einkaufsmöglichkeit wäre jetzt erst wieder in 3 Tagen gewesen. Und wir hätten jetzt für 3 Tage nichts mehr zum Essen gehabt, außer Reis und Nudeln.
Da geht man auf die Knie.
Ja, und wir waren das als Deutsche nicht gewöhnt, jetzt ganzen Tag lang Reis und Nudeln zu essen, ohne Gemüse oder irgendetwas als Beilage dazu. Ja. Zum Frühstück besonders, die Kinder wollten das nicht essen. Ne? Ja, und dann haben wir gebetet, haben gesagt, lieber Gott, wir haben das Boot verpasst, wir haben nichts mehr zum Essen, die Kinder sind hungrig. Und das war so ein Moment, wo es mir wirklich auch echt, wo ich Vertrauen und Glauben brauchte. Da standen 4 hungrige Kinder, die teilweise auch gejammert haben und gesagt haben, Mama, wir haben Hunger, gib uns was zum Essen.
Als Schwangere hat man ja auch mehr Hunger als üblich.
Ja. Ja. Und als Schwangere ist man dann auch etwas emotionaler als sonst.
Genau, genau.
Und dann stand ich und habe auch geweint und habe gesagt, lieber Gott, bitte, wir brauchen was zum Essen. Wir brauchen jetzt für die Kinder was zum Essen. Und Gott hat nicht lange warten lassen. Dann kam der Nachbar, der dort auch auf dem Gelände gewohnt hat, und sagte zu meinem Mann, du Roman, ich will jetzt hier auf eine nahegelegene Plantage fahren. Dort werden Ananas angebaut. Willst du mit mir mitfahren? Und Roman hat dann gleich gesagt, ja, das mache ich. Komm, pack die Kinder ein, wir fahren los. Dann hat er die 3 Großen eingepackt und die sind dann zusammen mit dem anderen Missionar jetzt losgefahren auf dem Fluss zu dieser Ananasplantage. Und ja, mitten auf dem Fluss geht auf einmal der Sprit aus.
Jetzt dachte ich schon, jetzt gibt es Ananas zum Frühstück. Nee, der Sprit geht aus.
Ja, der Sprit geht aus. Und da mussten sie mit dem Paddel an das nächste Grundstück ranfahren. Dort war es so, dass die Leute immer am Fluss entlang gewohnt haben. Und mussten dort fragen, ob der Besitzer des Grundstücks ihnen ein bisschen Diesel ausleihen kann. Mhm. Und dann sind sie rauf und die waren ganz freundlich, die Leute gewesen, und haben dann gesehen, dass auch Kinder dabei sind. Und dann hat der Besitzer die Kinder gerufen und hat sie erstmal in den Garten geführt und hat ihnen dann verschiedenste Früchte zu essen gegeben. Und da waren Sternfrucht dabei und Ananas und Kokosnuss und also richtig lecker. Und die Kinder haben sich schön satt gegessen, die haben gut gefrühstückt. Und dann hat er auch noch einiges mitgegeben und hat auch, die konnten das Boot auch wieder auftanken und konnten dann weiterfahren zur Ananasplantage, haben das Boot voll mit Ananas gepackt und auf der Plantage haben sie auch noch Kokosnüsse mitgenommen. Und ja, das Boot war voll, die Kinder waren satt. Und
die nächsten Tage waren gerettet.
Ja, die nächsten Tage waren gerettet, die nächsten 3 Tage, bis wir wieder einkaufen konnten.
Also Gott hat euch nicht hängen lassen in eurer Not.
Ja, genau.
Was habt ihr sonst noch da erlebt? Das klingt so wirklich wie Abenteuer, wie wir es hier in Deutschland nicht erleben.
Ja, du musst dir vorstellen, in diesem Land gab es sehr viel Ungeziefer, das mit uns zusammen in diesem Haus lebte. Das war auch so, dass da die Ratten überall rumgelaufen sind, in der Küche, obendrauf auf der Arbeitsplatte. Und wenn man dann nicht sie die ganze Zeit gescheucht hat, dann haben die alles angeknabbert und angefressen, was da nicht sehr gut verschlossen war. Und so kam es auch, dass sie unser Brot mal angeknabbert hatten. Und wir mussten das Brot auch dann wegschmeißen, denn ich hatte zu große Angst davor gehabt, dass sie dann irgendeine Krankheit übertragen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, nachher werden die Kinder noch krank und das wollten wir nicht, dann hatten wir unser Brot wegschmeißen müssen. Ja, und wir hatten dann aber nichts weiteres mehr gehabt. Und wir hatten auch nichts mehr zu dem Brot zu essen gehabt. Es war wieder so ein Moment gewesen, wo wir nicht einkaufen konnten und zu Hause nichts mehr zum Essen übrig war. Dann haben wir auch gebetet und haben gesagt, lieber Gott, es ist wieder so ein Moment, wo wir deine Hilfe brauchen. Die Kinder haben morgen wieder nichts zum Frühstücken, aber du hast uns schon geholfen und wir vertrauen darauf, dass du uns auch morgen wieder helfen wirst. Und dann am nächsten Morgen stehen wir auf im vollen Vertrauen, Gott wird uns gleich etwas bestimmt bringen. Ja? Und dann kommt der Nachbar, der dort auch auf dem Gelände gewohnt hat, und der hatte seine eigenen Wildbienen gezüchtet. Und dann hat er uns eine Flasche mit wildem Honig gebracht. Und dann hatten wir schon mal Honig gehabt.
Jetzt fehlt noch das Brot.
Ja, und dann sagten wir, lieber Gott, gut, Honig allein schmeckt zwar gut, aber wird uns nicht satt machen. Und dann nicht lange darauf, wahrscheinlich 10 Minuten später, kommt die andere Nachbarin und bringt uns frisch gebackene Waffeln. Ja.
Das klingt köstlich, ja, wie im Restaurant.
Ja, sie wussten gar nicht, dass wir nichts zu essen haben. Wir haben es niemandem gesagt. Und so hatten wir an diesem Tag wieder ein Frühstück, das Gott uns geschenkt hat. Und diese Menschen haben selber nicht viel gehabt. Die haben wirklich nicht viel gehabt. Die haben nur ein bisschen gehabt. Aber das bisschen, das haben sie mit uns geteilt. Und das hat mich auch jedes Mal so bewegt, wie großzügig und wie gastfreundlich diese Menschen waren, obwohl sie selber nichts hatten. Wir hatten es um einiges besser als sie gehabt, ja? Denn wir hatten zwar das Geld noch gehabt, mit dem wir etwas Essen kaufen konnten, hatten aber nicht die Einkaufsmöglichkeit gehabt, ne? Sie hatten auch keine Einkaufsmöglichkeit und hatten auch noch kein Geld dazu gehabt und haben trotzdem mit uns geteilt. Und das hat mich sehr geprägt, diese Einstellung dieser Menschen.
Diese Großzügigkeit.
Ja, diese Großzügigkeit, dass sie auch vertraut haben, das waren auch gläubige Leute gewesen, dass sie Gott auch vertraut haben, dass Gott sie durchbringen wird, wenn sie anderen Menschen Gutes tun und teilen, dass Gott sie auch nicht vergessen wird.
Jetzt merke ich, das Leben dort drehte sich um die Grundsätzlichkeiten, um die Grundbelange. Du brauchtest Essen, du brauchtest Sauberkeit und so weiter. Hat sich Gott auch um euer seelisches Leben gekümmert? Ich meine, mit Ratten im Haus und es gab bestimmt noch andere Nöte. Hast du da Ermutigung erfahren?
Ja, es war auf jeden Fall nötig, jeden Tag ein intensives Gespräch mit Gott zu führen. Eine ständige Verbindung war nötig, um das auszuhalten, was wir dort erlebt haben in dieser Zeit. Ich kann gar nicht in einem Video beschreiben, was wir dort alles an Umständen ausgesetzt gewesen sind. Wir konnten zum Beispiel die großen Rasenflächen, die dort waren, durften wir nicht betreten. Und wir waren mitten im Paradies gewesen, aber wir durften das Paradies nicht betreten, denn der Rasen war voller Ungeziefer gewesen. Und sobald man auf den Rasen gegangen ist, kamen so kleine rote, ich weiß nicht, was das genau war, das waren so kleine rote Käferchen und die haben sich ins Fleisch hineingefressen. Und für unsere Kinder war es so schwer, sie da die ganze Zeit im Haus zu halten. Sie haben diese großen Flächen gesehen, dieses Paradies um sich herum und sie wollten da gerne rumlaufen. Und sie da die ganze Zeit im Haus zu halten, die haben natürlich dann auch nicht immer mit Freude darauf reagiert. Ne? Und unsere Kleinste, die war damals 2 Jahre alt, die hat das nicht wirklich verstanden, dass sie den Rasen nicht betreten darf. Und ist dann ausgebüxt, hat das Tor aufgekriegt und ist dann rauf auf den Rasen und ist da rumgelaufen. Und ja, dann kam sie zurück und war voll mit diesem Ungeziefer gewesen. Und wir mussten jeden einzelnen Käfer, mussten wir mit der Pinzette aus ihrer Haut herauspieksen. Ja? Mm. Und sie hat geschrien. Und
das war eine Tortur.
Ja. Und dann meine andere Tochter, die hatte in dieser Zeit wohl irgendwie eine Vergiftung bekommen, denn wir hatten da kein sauberes Wasser gehabt. Wir haben zwar Filter gehabt, aber wir mussten das Regenwasser und das Flusswasser benutzen. Wir hatten dort kein frisches Quellwasser gehabt. Und irgendwie musste sich wohl dann eine Infektion eingeholt haben und hat dann ständig nur gebrochen die ganze Zeit. Hat immer wieder das Essen von sich gegeben und hat in dieser Zeit sehr, sehr abgenommen. Das hat auch so an einem genagt. Mhm. Ja. Und die Kleinste, die hat dann Blut im Stuhl gehabt, ja. Das Essen war nicht gerade das Beste dort gewesen. Die Hygieneverhältnisse waren sehr schlecht gewesen. Und das sind alles so Dinge gewesen, die einen manchmal zum Zweifeln gebracht haben.
Da fragt man sich, was mache ich hier?
Ja. Habe ich wirklich das Richtige getan? War es wirklich Gottes Wille, dass wir hierher kommen? Und das waren so Momente, die ich nicht durchgestanden hätte, wenn ich nicht jeden Tag in einer festen Beziehung zu Gott gewesen wäre. Mir persönlich ging es auch nicht so gut. Ich war ja schwanger und diese Hitze, die dort herrschte, die hat mir sehr zu schaffen gemacht. Meine Beine waren so angeschwollen gewesen. Ich habe allergisch auf die Moskitostiche reagiert und mein Kreislauf, der war eigentlich von Tag zu Tag immer schlechter geworden. Und so war es oft so, dass ich manchmal mitten in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, gebetet habe und gesagt habe, lieber Gott, gib uns bitte die Kraft, hier jeden Tag aufs Neue durchzustehen und dir hier zu dienen und dein Werk hier voranzubringen. Es kostet uns sehr viel Kraft und sehr viel Vertrauen auf dich und deine Führung und dass du dich um uns kümmern wirst. Ja? Und das hat uns im Glauben auch gestärkt. Mich persönlich hat es sehr gestärkt im Glauben, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott mir ganz nahe ist, ganz nahe ist. Und dass wenn wir für ihn Leid ertragen, um sein Werk voranzubringen, dann wird er uns auch mit einer intensiven Beziehung zu ihm segnen. Er wird uns spüren lassen, dass er bei uns ist und er wird uns mit Glauben beschenken. Das habe ich in dieser Zeit auf jeden Fall gelernt.
Dankeschön. Darf ich eins noch fragen? Ich meine, das war eine harte Schule für euch als Familie. Gab es auch irgendwelche besonderen spaßigen Momente dort?
Ja, natürlich. Gott hat auch für den Spaß gesorgt. Ja. Wir hatten ja zum Beispiel auch ein Hausboot gehabt. Und die Kinder haben so eine Freude gehabt, mit diesem Boot fahren zu dürfen. Und dann hatten wir öfter mal als Familie so eine Bootstour gemacht. Dann durften auch die Kinder mal selber ans Steuer an dem Boot. Und dann sind wir auf diesem Fluss entlang gedüst. Und das war gefährlich. In diesem Fluss waren Kaimane und Piranhas. Und das war so abenteuerlich und aufregend. Und wir sitzen jetzt alle in diesem Boot drin und die Kinder sitzen am Steuer. Und ich habe nur hinten gebetet die ganze Zeit, lieber Gott, lass dieses Boot bloß nicht umkippen. Sonst liegen wir da gleich alle im Wasser drin. Und das war aber für die Kinder war das herrlich. Das war Abenteuer pur. Ja, beim Sonnenuntergang sitzen sie da in diesem Speedboot und jagen über den Fluss. Und
besser als jeder Spielplatz.
Ja, besser als jeder Spielplatz. Und wir haben das alles noch auf Video aufgenommen. Also wer möchte, kann sich das auf unserem YouTube-Kanal alles mal angucken. Diese Videos sind dort alle zu sehen.
Das war so ein spannendes Leben. Ich kann gar nicht genug davon hören. Gibt es noch irgendwelche besonderen Erlebnisse dort?
Ja, es war so ein Punkt auch gewesen, als wir uns entscheiden mussten, ob wir in diese Auslandsmission gehen, an diesen Ort in Guyana. Da kamen dann viele auf uns zu, und die gesagt haben, überlegt euch das gut, ob ihr da hingeht, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Mhm. An diesem Ort leben sehr viele gefährliche Schlangen und Spinnen und allgemein gefährliche Tiere leben dort. Ja.
Und du wolltest in diesem Land dann sogar dein fünftes Kind zur Welt bringen.
Ja, das wollte ich mit Gottes Hilfe machen, ja. Ja. Und ja, wir haben genau neben dem Dschungel gewohnt und all diese Tiere, die waren ganz nah an uns dran. Wir haben sie nachts gehört, die haben aus dem Dschungel gerufen, die Tiger haben gerufen.
Da konntet ihr schlafen.
Ja, es waren wilde Tiere, die man gehört hat.
Ja.
Und auch die Schlangen, die waren überall gewesen. Die waren unter den Betten gewesen, die waren in den Toiletten gewesen. Und das waren große Schlangen, keine
kleinen. Und deine Kinder waren auch noch klein. Du konntest sie praktisch nicht ohne Aufsicht da lassen.
Ja, genau, genau. Ja, und wir haben Gott unsere Kinder anbefohlen. Ja, wir haben gesagt, lieber Gott, die Verantwortung liegt in deinen Händen. Du entscheidest, ob sie leben oder sterben. Das Gleiche könnte uns auch in Deutschland passieren, ob sie auf die Straße laufen und vom Auto überfahren werden. Oder ob sie jetzt in Guyana von der Schlange gebissen werden. Es macht eigentlich keinen Unterschied, denn wir glauben daran, dass unser Leben in Gottes Händen liegt. Ja, und so war es dann, dass Gott unsere Kinder beschützt hat. In der ganzen Zeit, wo wir dort in Guyana auf diesem Gelände gewesen sind, war nicht eine Schlange gewesen. Nicht eine.
Wirklich. Moment, du hast vorhin gesagt, sie waren im Bett und sie waren um euch herum.
Ja, bei den Missionaren, die vor uns da waren.
Aha.
Und bei den Missionaren, die nach uns da waren.
Aber bei euch nicht.
Und bei uns nicht.
Toll, ja. Das gefällt mir.
Ja, die Missionare, die vor uns da waren, hatten schon große Kinder gehabt. Und sie haben uns gewarnt und haben gesagt, passt auf, immer wenn ihr auf Toilette geht, besonders in der Nacht, schaut erstmal, dass keine Schlangen da in der Toilette drin sind. Und auch bevor ihr euch ins Bett legt, schaut, dass da keine Schlangen drin sind und solche Sachen. Bevor ihr Kleider aus dem Schrank nimmt, passt auf, dass da keine Schlangen sich versteckt haben. Und die ganze Zeit über, in der wir da waren, war nicht eine Schlange zu finden auf dem Gelände. Wir haben einmal eine große Schlange gefunden, die war aber nicht auf unserem Gelände, sondern am Rande des Geländes. Und da haben wir auch noch Fotos gehabt, die war riesig. Die haben 5 Mann haben diese Schlange getragen. Und unsere Tochter, die stand auch noch mittendrin und hat diese Schlange gehalten. Das waren so schöne Erinnerungen. Aber Gott hat uns die ganze Zeit davor bewahrt, dass den Kindern irgendetwas passiert ist. Ja. Und das waren nicht nur Schlangen, da waren Spinnen. Ich erinnere mich noch an einen Tag, wo wir in dieser provisorischen Dusche standen und über uns war eigentlich alles frei, es war leer gewesen. Und dann duschte ich gerade die Kinder ab mit kaltem Wasser. Das war auch immer so schrecklich. Und dann drehte ich nur so meinen Kopf nach oben und schaute über mich und da hing eine riesige Spinne über meinem Kopf. Und ich dachte nur so, oh lieber Gott, bitte beschütze uns. Lass mich dieses Kind jetzt hier lebend aus der Dusche rausbringen. Und Gott hat uns bewahrt, jeden Tag aufs Neue. Er hat immer auf uns aufgepasst.
Das ist wunderbar zu hören, wie Gott wirklich mit euch war dort. Er hat euch dorthin geschickt und hat euch wirklich beschützt. Aber irgendwann war diese Zeit vorüber und ihr habt die Rückreise angetreten.
Ja, wir haben dann, nachdem wir die Schule einigermaßen instand gesetzt hatten und die Aufgabe dann an die nächste Familie abgegeben hatten, die dann nach uns kam, dann haben wir uns wieder auf die Heimreise gemacht. Und in Deutschland kamen wir nun an mit 7 Koffern und 15 Kisten, die wir bei den Eltern untergebracht hatten, die mit Büchern gefüllt waren. Aber mit diesen Dingen war kein neuer Haushalt zu gründen. Ja? Wir standen da ohne Geld. Wir hatten das ganze Geld, was wir hatten, in diese Missionsreise investiert und waren jetzt völlig abhängig von Gott gewesen. Gott hat uns eigentlich so im Laufe der Zeit so geführt, dass wir ihm immer mehr vertrauen mussten. Erstmal mussten wir ihm unsere finanzielle Lage anvertrauen. Dann haben wir ihm unser Leben anvertrauen müssen und das unserer Kinder. Und jetzt haben wir ihm eigentlich alles aus der eigenen Hand abgeben müssen. Wir hatten nichts mehr in unserer eigenen Hand, ja? Keine Kontrolle mehr über unser Leben. Wir kamen hierher nach Deutschland ohne Arbeit, ohne jegliche Mittel und schwanger mit dem 5. Kind. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es ist, wenn man in Deutschland mit 5 Kindern ohne Arbeit ein Zuhause sucht. Das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit.
Genau.
Ja, aber Gott hat auch da geholfen und hat auch da gezeigt, dass für ihn nichts unmöglich ist und dass er nicht unser Geld braucht, sondern unser Vertrauen braucht.
Ich meine, ihr musstet jetzt wissen, wohin? Dann, ihr hattet kein Geld, irgendwo eine Kaution zu zahlen, wenn ihr eine Wohnung mietet. Der Job musste gefunden werden, eine richtige Schule für eure Kinder. Mhm. Das sind ganz schön viele Wünsche, die man da hat.
Ja.
Hat Gott die alle erfüllt?
Ja.
All eure Bedürfnisse? Mhm.
Ja, da kam natürlich auch eine Zeit der Probe. Ja? Diese Zeit, die mussten wir erstmal auch im Glauben überstehen. Unsere Eltern hatten uns dann aufgenommen. Wir konnten in der Zeit, bis Gott alles geregelt hat, bei ihnen bleiben. Aber wir hatten keine finanziellen Mittel gehabt. Ne? Die Kinder mussten auch versorgt werden. Sie brauchten neue Kleidung. Wir hatten nur Sommersachen gehabt. Sie brauchten Wintersachen. Dann mussten sie in der Schule angemeldet werden. Da mussten Schulmaterialien gekauft werden. Und dann musste natürlich auch ein neues Zuhause her. Das musste auch eingerichtet werden. Also es war eigentlich ein Bedarf an Geld da, den man nicht einfach so in ein paar Monaten verdient hätte. Ja, selbst wenn mein Mann sofort arbeiten gegangen wäre, hätte es erstmal 2-3 Monate gedauert, bis wir so viel Geld hätten verdienen können, um das alles bezahlen zu können.
Das Nötigste überhaupt, ja.
Ja, aber Gott hat geholfen. Wir haben an einem Nachmittag, wir kamen vom Gottesdienst nach Hause, haben auch im Vertrauen alle unsere Probleme vor Gott gebracht, machten einen Briefkasten auf und dann liegt da ein Umschlag drin mit Geld. Ja? Und wir haben niemandem davon erzählt, dass wir Geldsorgen haben, dass wir jetzt Probleme haben, dass Dinge bezahlt werden müssen, dass wir kein Geld haben. Und da war Geld drin. Ja? Und wir konnten einiges damit bezahlen.
Ja? Ja.
Und dann haben wir auf einmal auf unser Konto geguckt und dann ist da Geld drauf gewesen. Und dann haben wir den Absender des Geldes auch angerufen und gefragt, warum überweist du uns Geld? Und dann sagt er, ja, ich habe heute Morgen in der Andacht gespürt, dass Gott mir gesagt hat, ich soll euch diese Summe überweisen. Und dann war das auch wieder ein Betrag, mit dem wir wieder die nächsten Rechnungen bezahlen konnten. Und das war so wunderbar. Gott hat uns durchgebracht. Ja? Er hat uns auch wieder ein Zuhause geschenkt. In dieser Situation, wo man eigentlich unter normalen Umständen kein Zuhause finden würde. Er hat es alles so geführt, dass wir durch Bekannte dann wieder ein Zuhause bekommen haben, in dem wir keine Kaution zahlen brauchten. Wir hatten ja in dem Moment kein Geld. Ja, und in diesem Zuhause, da hat er uns auch Möbel geschenkt. Wir haben dann bei eBay geguckt, ob wir einiges günstig bekommen können. Und es war so, als ob es so übernatürlich wäre. Dann haben wir da gesehen, dass eine schöne Echtleder-Sofa-Ecke zu verschenken ist. Und eine Tischgarnitur aus echtem Holz für ganz wenig Geld abzugeben ist. Und dann war noch in dem Haus, standen noch alte Möbel drin, als wir das mieten konnten, hat mein Mann dann diese Möbel alle abgeschliffen und neu gestrichen und hat das schön gemacht, mit neuem Bezug bezogen und so hatten wir einiges an Möbeln auch wieder aufwerten können. Ja, und der liebe Gott hat das gesegnet und innerhalb von einem Monat hatten wir dann wieder eine Einrichtung für unser Haus gehabt.
Eine Riesenerfahrung auch für eure Kinder, dass Gott euch wirklich in seinen Händen hält und euch nicht fallen lässt. Wunderschön.
Ja. Und es war erstmal so, dass mein Mann 3 Monate lang keine Arbeit gefunden hat. Ja. Und es war egal, wo er sich nicht beworben hat, immer hat irgendetwas nicht geklappt. Ja.
Aber er braucht ja auch Zeit zum Möbelschleifen.
Die Zeit hat er dann natürlich gut investiert. Ja.
Ja.
Er hat dann ein bisschen was gemacht. Er war natürlich nicht untätig gewesen. Aber es war eine Zeit, wo wir wirklich 3 Monate lang von Gott abhängig gewesen sind. Wir haben in der Zeit auch keine Hilfe vom Staat bekommen.
Gab es da eine Krise, eine Glaubenskrise?
Also es war jeden Tag eine Prüfung gewesen, das gebe ich ehrlich zu. Es klingt manchmal so schön, wenn man das alles so im Nachhinein erzählt. Aber ich erinnere mich noch an einen Tag zum Beispiel, da ist es draußen so kalt gewesen und ich musste die Kinder jetzt zur Schule schicken. Und es war kalt und ich hatte nur Sommersachen für sie gehabt. Und ich musste sie ohne Jacke zur Schule schicken, in der Kälte. Und ich saß dann da im Flur und habe auf den Knien gebetet und geweint und habe gesagt, lieber Gott, mir tut es so leid, dass die Kinder heute frieren müssen. Bitte finde doch eine Lösung. Ich habe jetzt kein Geld mehr, ihnen jetzt Winterkleidung zu kaufen. Und am selben Nachmittag, ohne dass ich irgendjemandem etwas davon gesagt habe, kam ein Paket bei uns an mit Jacken und Schuhen.
Das ist fantastisch.
Ja, ich habe niemandem etwas davon gesagt. Aber Gott hat sofort, auch in dem gleichen Moment, mein Gebet erhört. Und dieses Paket war schon länger unterwegs. Ja, das war nicht erst an dem Tag losgeschickt worden.
Es heißt ja, dass Gott unsere Gebete schon beantwortet, bevor wir sie überhaupt
Ja,
aussprechen.
ja. Und am nächsten Tag konnten die Kinder dann mit Jacken und Winterschuhen in die Schule gehen.
Wunderbar.
Ja, und solche Momente, die haben mein Vertrauen auch geprüft. Ja. Und es war nicht immer alles so schön und so, dass ich immer so fest im Glauben gewesen bin. Ja. Es hat erst meinen Glauben aufgebaut, durch diese Lebenslage zu gehen. Ja. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Gott hat mich im Glauben gefestigt und gestärkt. Wenn mir jetzt zukünftig Dinge passieren sollten, dann kann ich mich auf diese Erfahrungen zurückrufen und besinnen und daran denken, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt solche ungewisse Situationen haben, wo Menschen wahrscheinlich bald ihre Arbeit verlieren werden aufgrund von Corona oder verschiedenen anderen wirtschaftlichen Problemen, dass wir nicht den Mut verlieren sollen, dass Gott uns durchbringen wird, dass für Gott nicht wichtig ist, wie viel Geld wir haben oder was uns an Arbeit und Mitteln zur Verfügung steht, sondern Gott möchte uns zeigen, dass er uns selbst mit nichts durchbringen kann und uns alles geben kann, was wir brauchen.
Vielen Dank, Olga, dass du uns an diesen wunderbaren Erlebnissen hast teillassen. Du hast viel gelernt auf deinem Weg mit Gott und wir durften jetzt auch lernen, dass wenn man sich Gott ganz hingibt, dass Gott einen nicht im Stich lässt. Ja, schon in der Bibel steht es geschrieben in Matthäus 19, 26, wenn man Äcker und Vater, Mutter, Kinder, alles verlässt und Häuser, dass Gott es einem 100-fach wieder zurückgibt und man das ewige Leben erbt. Danke fürs Zuschalten bei Menschen im Fokus. Bis zum nächsten Mal.